Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Nachkriegszeit. Ich hoffe, dass man das einigermaßen gut hört. Ist das so?
Okay, das ist gut.
Der Dresdner Nachkriegszeitenkreis hat das zusammen mit der Friedrich-Ebert-Stiftung, der ich auch sehr danken möchte, und dem DGB unser Treffen in dieser wunderschönen Umgebung arrangiert. Dafür herzlichen Dank auch Herrn Schwarz und Herrn Bielitz und der Ebert-Stiftung. Und Herrn Kempe, der das mit arrangiert hat, und dann Axel Schmidt-Gödelitz, den ich schon seit längerer Zeit kenne. Das hier ist ja heute eine Art Wiedergutmachung für einen Ausfall von vor 2 Jahren. Inzwischen ist viel Zeit vergangen, politisch nicht so schrecklich viel. Wir haben uns hier für heute früh ein Thema gewählt für einen Pakt aller Demokraten gegen Finanzsündiger und Spekulanten, das ein bisschen Diskussion ausgelöst hat, wie mir von den Veranstaltern gesagt worden ist, dass Konservative sagen, was soll ich mit den roten Socken, soweit sind die Kampagnen schon gediehen, dass schon diese Schlagworte sozusagen gängig werden. Und Linke sagen, was will ich mit Konservativen, die ja im Wesentlichen am Sozialaufbau schuld sind, das erleben. Ich kann diese Bedenken gut verstehen. Und dennoch finde ich, dass die Auffassungsunterschiede zwischen, ich sage es jetzt mal ganz bewusst, anständigen, wertkonservativen und demokratischen Linken angesichts der Bedrohung, die wir täglich erleben, eigentlich sehr gering sind. Wir kommen nämlich mit der jetzigen Konstellation, die wir in der Politik haben, nicht richtig weiter. Wir haben keine Alternative, und wenn sich im konservativen Lager kein Widerstand gegen die dort inzwischen Meinungsführenden, von Herrn Schwarz geschildert, die neoliberalen Kräfte regt, dann geht das Elend so weiter. Wenn man dort nicht erkennt, dass die vom Neoliberalismus und der Finanzwirtschaft geprägte politische Entwicklung mit konservativen Werten nicht mehr viel gemein hat, dann wird die Lage immer prekärer. Ich sage kurz, was ich Ihnen vortragen will. Ich werde zunächst diese, wie ich finde, bedrohliche Entwicklung skizzieren, und dann werde ich in 12 Elementen darstellen, welche Gemeinsamkeiten es eigentlich gäbe zwischen konservativ denkenden Menschen und eher progressiv denkenden Menschen. Und ich fange an mit 2 Geschichten, die stammen aus dem Westen. Bitte das zu entschuldigen, aber sie betreffen auch alle Menschen, die in der DDR groß geworden sind oder auch später und hier leben. Die erste Geschichte stammt aus der Zeit 1978 folgende. Damals war ich Leiter der Planungsabteilung im Bundeskanzleramt, und die damalige CDU-CSU-Opposition an der Spitze für diesen Fachbereich, der Bernhard Vogel, der später Ministerpräsident von Thüringen war, wollte von der Bundesregierung mehrere 100 Millionen Mark haben, um damit 11 Städte zu verkabeln, und zwar mit Fernsehverteilnetzen und damit die Vermehrung der Fernsehprogramme und ihre Kommerzialisierung möglich zu machen. Wir haben damals als Planungsabteilung den Helmut Schmidt dahingehend beraten, dass wir gesagt haben, dass kommt überhaupt nicht in die Tüte. Wir finanzieren ja auch nicht den Anbau von Drogen mit öffentlichem Geld. Und man musste nur nach den USA schauen, um zu sehen, was uns ins Haus steht, wenn wir die die Fernsehprogramme vermehren und wenn wir ihre Kommerzialisierung zulassen. Was das für eine Bedeutung hat für Familien, für Kinder, für demokratische Willensbildung und so weiter und so fort. Und Helmut Schmidt hat das akzeptiert und hat es auch zu seiner Sache gemacht. Er hat damals im Mai 1978 eine Seite lang in der Wochenzeitung Die Zeit geschrieben, Plädoyer für einen fernsehfreien Tag. Dies war nur der Hebel, um den Leuten klarzumachen, was sie verlieren, wenn sie nur noch vor der Glotze hängen und nicht mehr dass die personale Kommunikation pflegen und welche Gefahr da kommt. Und für diese Attacke oder für diese Entscheidung, kein öffentliches Geld auszugeben für die Droge Fernsehen und ihre Vermehrung, sind wir hart angegangen worden damals. Es ist behauptet worden, wir blockierten den Aufbau neuer Arbeitsplätze, wir seien ein Investitionshindernis, wir seien Technikfeinde. Und Helmut Schmidt hat es trotzdem bis zum Ende seiner Regierungszeit im September 1982 durchgehalten. Es wurde uns auch unterstellt, wir hätten nur politische Motive, wir wollten damit bewirken, dass der sogenannte Rotfunk, so hat man das genannt, was es vielleicht beim WDR gab, aber nicht beim Bayerischen Rundfunk und vielen anderen, auch nicht, also diejenigen, die damals Festfernsehen gesehen haben, die wissen, dass man nicht sagen konnte, dass es ein linkes Fernsehen ist. Das war es nie. Aber es wurde uns eben unterstellt. Auf unserer Seite kämpften allerdings, und das ist die Relevanz auch für unser Thema heute früh, erstens einige kundige Leute, die, wie gesagt, gab es ein Buch von Postman, wir amüsieren uns zu Tode. Vielleicht hat der ein oder andere das mal gelesen. Und die einfach mit wachen Augen durch die Welt gingen. Und einige Konservative aus den Kirchen, evangelischen, aber auch katholische Kirche. Und an vorderster Front der Intendant des Süddeutschen Rundfunks, früher ein CDU-Abgeordneter, Hans Bausch. Die dann von Kohl und seinem Kostenminister Schwarz-Schilling und anderen seit 1982 betriebene Programmvermehrung und die Kommerzialisierung haben unser Land umgekrempelt und vieles mehr verändert als der von Kohl betriebene Sozialabbau zum Beispiel. Ich würde sogar behaupten, diese Kommerzialisierung des Fernsehens hat eine nachhaltigere Wirkung in West und Ost als die Agenda 2010. Weil sie so viel verändert, auch an Meinungsbildungsmöglichkeiten, an Kampagnenmöglichkeiten. Und nun ist mir damals, was, als ich dann Abgeordneter war, und zwar ungefähr 10 Jahre nach der Einführung dieses kommerziellen Fernsehens und schon nach der Deutschen Vereinigung 1993, als Abgeordneter etwas Schönes passiert. Ich fuhr an einem Freitagnachmittag, wie es üblich war, mit der Fahrbereitschaft des Bundestages zum Hauptbahnhof in Bonn und unterwegs wurden dann immer noch andere Abgeordnete eingesammelt und da stieg ein CDU-Abgeordneter, einer der konservativsten, die es überhaupt gibt. Er war berühmt geworden dafür, dass er gegen jede Reform des Abtreibungsparagrafen 218 war. Und er kam so in die Tür rein, ins Auto und sagte: Ach, das ist ja toll, dass ich Ihre Adresse. Ich wollte Abbitte leisten bei Ihnen. Das war eine Formulierung, die war mir schon ziemlich fremd. Dann werden wir was denn? Ja, ich habe damals, war ich auch der Meinung, dass Sie das ganze Geschäft damit gegen die Kommerzialisierung nur betreiben, weil Sie die politische Vorwachstellung der SPD im Rotfunk retten wollten, aber jetzt sehe ich, welches Mist wir, welches Elend wir angerichtet haben mit dieser Kommerzialisierung. Und deshalb wollte ich Ihnen das mal sagen. Das ist ein Beispiel. Er hat gesagt, seine Partei habe ihre eigenen konservativen Werte verraten und damit hatte er recht. Das Beispiel Kommerzialisierung des Fernsehens der elektronischen Medien zeigt anschaulich, dass bei den Christdemokraten blanke Kommerzinteressen über christliche Werte gesiegt haben. Inzwischen sind auch die anderen Parteien umgeschwenkt auf das. Heute ist es kein Thema mehr, obwohl es eigentlich ein Thema sein sollte, weil viele Kinder, viele Familien, im Grunde wir alle darunter leiden, was dort in diesen Medien abläuft. Das war nun die eine Geschichte, die ich Ihnen vortragen wollte. Und die eigentlich klar macht, dass der Kampf gegen Kommerzialisierung aller Lebensbereiche eine ganz wichtige Basis einer Zusammenarbeit von progressiven und konservativen Leuten sein könnte. Die zweite Geschichte handelt vom Versagen bürgerlicher protestantischer Kreise in der Weimarer Republik und in der Nazizeit. Klingt noch ganz alt, ist aber auch bis heute aktuell. Einige Protestanten haben 1948, richtig ist einfach, weil es aus meiner Sicht zeitgeschichtlich interessant ist, in Villingst an der Ruhr, das ist bei Schwerte südlich von Dortmund, das evangelische Studienwerk gegründet. Und damals und immer wiederkehrend wurden dann halbjährlich 40 bis 50 junge Menschen, Studentinnen und Studenten, zusammengeholt dort zu einem Werksemester. Und die haben am Anfang Krümmer in Dortmund aufgeräumt und dann später im Hochofen, am Hofofen bei Hösch oder beim Kettenschweißen oder in Pflegeheimen und Krankenhäusern gearbeitet. Man hatte nämlich erkannt, dass das konservativ geprägte christliche Bürgertum und das Bildungsbürgertum keine Ahnung von der Arbeitswelt und den sozialen Problemen der Arbeiterschaft hatte und deshalb wollte man den jungen Menschen diese Gelegenheit wenigstens in einem solchen Werksemester verschaffen, damit sie das Milieu dieser anderen Welt kennenlernen und dass sie auch gemeinsam dann über die sozialen Bedingungen von Demokratie nachzudenken beginnen. Dieser Ansatz war richtig und wichtig und er wäre heute wieder wichtig und richtig, denn auch heute erleben wir einen ähnlichen Niedergang wie in Weimar. Natürlich keine Wiederholung, aber mit mehr Ähnlichkeit als viele denken. Hohe Arbeitslosigkeit, Angriffe auf die demokratische Lebensweise von rechts, die Zerstörung der beruflichen und sozialen Sicherheit vieler Menschen, Feindseligkeit gegenüber anderen Völkern und Religionen, massive Manipulation und Verführung, anders als bei Goebbels und doch schrecklich ähnlich. Und wieder versagt das konservative Bürgertum. Deshalb habe ich diese Geschichte des evangelischen Studiengangs erzählt. Im Grunde steht man da wieder genau am gleichen Anfang. Ein Teil unserer Gesellschaft hat keine Ahnung davon, wie die sozialen Bedingungen vieler Menschen sind. Und ein Teil unserer Gesellschaft hat schon nicht mehr begriffen, wie sehr demokratische Willensbildung in Gefahr ist, wie sehr das ausgehöhlt ist von wirtschaftlichen Interessen. Anders als uns die allgemeine Stimmungslage mache vermittelt, danach ist ja die Welt wunderbar, sind wir in der Hinsicht in einer sehr problematischen Lage. Geld regiert die Welt. Von demokratischer Meinungs- und Willensbildung kann nicht die Rede sein, die politischen Entscheidungen werden in weitem Maße von der Finanzwirtschaft bestimmt. Ihre Gewinne, die sie durch maßlose Spekulationen und durch krumme bis kriminelle Geschäfte erzielt, werden selbstverständlich privatisiert. Milliarden, nicht nur Millionen, Milliarden werden an Vergütungen und Boni ausgezahlt. Für welche Leistung eigentlich? Müsste man als Konservative fragen. Die dann regelmäßig eintretenden Verluste, die Wettschulden sozusagen, werden dem Steuerzahler aufgebürdet. Das ist die westliche Form des Kommunismus, könnte man sarkastisch sagen. 480 Milliarden Rettungsschirm für die Banken, 18,2 Milliarden allein für die Commerzbank, die von der Allianz AG die marode Dresdner Bank übernommen hat. Tauschgeschäfte zulasten der Steuerzahler, die sind auch politisch eingefädelt in solchen Dingen. Über 100 Milliarden für eine einzige unmaßgebliche Bank, die Münchner HAE, von der hatte ich vorher überhaupt nichts gehört, bevor wir als Steuerzahler mit 100 Milliarden mindestens bisher schon dort zur Kasse gegeben worden sind. Und jetzt lesen wir, dass einer der Mitschuldigen oder Hauptschuldigen der hohen Verluste der HAE, der ehemalige Depfer-Chef, mit gut 100 Millionen beim Verkauf der Depfer an die HAE untergetaucht ist. Rechtmäßig und unbelangt, den hat man gar nicht gesucht. Gerhard Kuckermann heißt er. Und es geht so weiter. Die Politik entscheidet nach Gusto der Finanzwirtschaft. Es gibt keine wirksame Regulierung der internationalen Finanzmärkte, keine Transaktionssteuer, Hedgefonds und andere sind nach wie vor voll tätig. Es gibt keine Abschöpfung der Spekulationsgewinne, die zum 01.01.2002 eingeführte Steuerbefreiung der Gewinne beim Verkauf von Unternehmen und Unternehmensteilen gilt weiter. Darüber redet gar niemand mehr. Deshalb werden so viele Unternehmen verschärft. Die Vertreter von Goldman Sachs beraten die Bundeskanzlerin und werden auf wichtige Posten geschoben. Gestern habe ich gehört, dass auch die Landesbank Sachsen in so eine Bad Bank, von denen offenbar von Goldman Sachs gemanagt wird, rundum ein Goldman Sachs-Panorama. Der Präsident der Europäischen Zentralbank, der griechische Ministerpräsident, der italienische Ministerpräsident, alle aus dem gleichen Stand. Der übrigens auch in den USA in beiden Teilen der Politik das sagen wird. Was hat das noch mit Demokratie zu tun? Nichts. Angela Merkel spricht ja auch von marktgerechter Demokratie. Wo bleibt da der Aufschrei des konservativ geprägten Bildungsbürgertums? Verschlafen wie zu Weimarer Zeit. Im Interesse der Finanzwirtschaft sind wichtige gesellschaftliche Einrichtungen zerstört worden, beziehungsweise werden noch zerstört, weil man an diesem Zerstörungswerk verdienen will. Öffentliche Unternehmen, öffentliche Einrichtungen werden privatisiert, Wasserwerke, Kliniken, kommunale Wohnungsbestände wie hier in Dresden, Eisenbahnen, immer mehr auf Schulen und Universitäten. Überall lässt man Aktionäre mitverdienen, zulasten der Allgemeinheit, zulasten der Kommunen und zulasten der Arbeitnehmerschaft. Die öffentlich-rechtliche, altorganisierte Altersvorsorge, die gesetzliche Rente, wird stückweise durch private Vorsorge ersetzt. weil die Versicherungswirtschaft und die Banken das so wollen, nicht aus sachlichen wirtschaftlichen Gründen. Der Ruf der gesetzlichen Rente wurde absichtlich ruiniert, um den Verkäufern der Privatvorsorge das Feld zu bereiten. Zudem werden die privaten Versicherungsprodukte, die Riester-Rente und die Rührung-Rente auch noch mit Steuergeldern subventioniert. Ja, wo leben wir denn, kann man fragen. Normalerweise agitieren doch konservative und wirtschaftsnahe Leute gegen Subventionen. Dann, wenn es ihnen zugutekommt, wird es subventioniert, ganz selbstverständlich. Damit werden die Vertriebskosten der Finanzdienstleister bezahlt. Wenn es in die eigene Tasche geht, dann ist der Bruch der sonst hochgehaltenen Wirtschaftsmoral schnell vergessen. Mit der Agenda 2010 und den Hartz-Gesetzen ist die Arbeitslosenversicherung zerstört worden. Manche Leute denken, der Hartz IV sei vor allem wegen der dann direkt Betroffenen gemacht worden. Hartz IV ist vor allem auch deshalb gemacht worden, um den noch in Arbeit befindlichen zu signalisieren, wenn ihr nicht kuscht, dann fallt ihr in dieses Loch und nach einem Jahr seid ihr bei Hartz IV. Das ist der eigentliche Hintergrund dieser Agenda 2010. Das hat großenteils funktioniert. Ich klage niemanden an, der vorsichtig ist gegenüber seinem Chef, wenn er damit rechnen muss, bei einer Entlassung nach einem Jahr in Hartz IV zu landen. Und die damit verbundene Zerstörung der sozialen Sicherheit ist ein wirkliches Verbrechen an Sozialstaat und Demokratie. Es ist ein verfassungsfeindlicher Akt. Das muss man nur mal auf Leute sagen. Die durch Spekulation immer wieder angeheizte Krise der Finanzwirtschaft wirft lange Schatten auf die real produzierende Wirtschaft, auf Industrie und Einzelhandel, auf Handwerk und Gewerbe und auf die dort arbeitenden Menschen. Sie sind darauf angewiesen, auf der Basis von einigermaßen verlässlichen Wirtschaftsgrößen zu diskutieren. Wenn aber der Dollarkurs immer rauf und runter geht, wenn Aktienkurse sich vervierfachen und dann wieder runterfallen auf ein Viertel, das dreimal ineinander in 12 Jahren, in 15 Jahren, dann bedeutet das, gerade wenn ein solches Prinzip, die Shareholder-Value-Orientierung, angewendet wird, bedeutet das eine totale Verunsicherheit in diesem Bereich. Wir leben in einer gespaltenen Gesellschaft. Wenige Gruppen werden immer reicher und verdienen immer mehr. Die Einkommen der Vorstände der DAX-Konzerne zum Beispiel wurden in den letzten 10 Jahren um 100% erhöht. Das ist nur ein Beispiel, es gibt andere Beispiele. Und man zeigen kann, wie die oberen Schichten das Geld unglaublich reingeklingelt hat. Und die realen Löhne, also nach Abzug der Preissteigerungen, stagnieren seit 25 Jahren in der Summe durchschnittlich. Die Arbeitslosigkeit ist anders als behauptet immer noch sehr hoch. Sie ist versteckt. Übrigens natürlich mit 2,8 Millionen, nicht nur versteckt, es sind ja auch 2,8 Millionen Menschen und daran hängt eine Familie. Da tun die so, als sei das nichts. Der Niedriglohnsektor ist zulasten normaler Verdienste ausgeweitet worden, Leiharbeit ist Mode geworden, über 800.000 Menschen sind in diesen menschenverachtenden Arbeitsverhältnissen tätig, übrigens auch im Verfassungsbruch, in Artikel 1 des Grundgesetzes steht, die Würde des Menschen ist unantastbar und die Würde von Leiharbeitern wird in der Regel massiv angegriffen. Millionen von Menschen können sich und ihre Familie nicht mit dem unterhalten, was sie verdienen, sie müssen aufstocken. Und damit sind sie auf das Geld der Allgemeinheit angewiesen. Junge Menschen finden keine Arbeit und keine berufliche Perspektive, das sind im Kern auch Verfassungsprobleme. In Griechenland und Spanien sind die Hälfte aller Jugendlichen arbeitslos. Das müssen Sie mal bedenken. Und ist konservativen Kreisen eigentlich klar, was dies bedeutet? Ich fürchte, nein. Die sind ja weit weg. Und die Umsicht und Einsicht, dass die Arbeitslosigkeit dort etwas mit der politischen Linie unserer Bundesregierung zu tun hat, die ist nicht verbreitet. Hat aber direkt etwas damit zu tun. Wir haben denen eine Sparpolitik aufgezwungen, die gar keine Sparen bewirken konnte. Wenn man in eine Krise hineinspart, dann spart man nicht. Aber darauf komme ich gleich. Diesen Sachverstand haben wir heute tätigen. Und wir sind mitverantwortlich für das Elend der Jugend dieser Völker. Viele Menschen können heute ihr Leben nicht einmal andeutungsweise planen. Begreifen wir, was dies bedeutet? Sowohl in der DDR als auch im Westen konnte man in meiner Generation, als ich mein Examen, mein Diplom 1963 machte, dann konnte ich mein Leben planen. Konnte ich sagen, jawohl, ich kriege jetzt einen einigermaßen ordentlichen Job und dann kann ich auch Familie gründen, wenn ich will. Und wenn wir Glück haben, ziehen wir auch zusammen und so weiter. Das ist alles über weite Strecken ausgehoben, nicht bei jeder Familie, nicht bei jedem jungen Menschen. Aber bei sehr vielen ist das ausgehoben, gilt diese Planbarkeit nicht mehr. Wohlstand für alle, das war keine linke Verheißung, jedenfalls ist sie nicht von einem Repräsentanten der Linken formuliert worden, sie stammt vom konservativ-liberalen früheren Wirtschaftsminister und späteren Bundeskanzler Ludwig Erhard, dass dieses Versprechen wieder einen ehrlichen Klang und auch ein Stück Gültigkeit hat, müsste doch eine reizvolle Aufgabe auch der Konservativen sein, Wohlstand für alle. Früher habe ich immer gelacht über diese Parole, jetzt finde ich sie sehr, sehr sympathisch, muss ich sagen. Dass es Wohlstand für alle nicht mehr gibt, dass die soziale Sicherheit viel genommen ist und die demokratische Willensbildung verkümmert, diese Entwicklung ist nicht vom Himmel gefallen. Sie ist nicht Gott gegeben, sondern politisch gewollt und so nach dem Muster der neoliberalen Theorie gestaltet worden. Und diese Ideologie und ihre Rezepte sind von nahezu allen politischen Kräften übernommen worden. Das ist das Traurige, weshalb man sich auch nach neuen Bündnissen umsehen muss. Und es ist erstaunlich, denn ein so schwachsinniges Konzept hat die Agenda 2010 geprägt und vorher schon die Politik von Helmut Kohl und Graf Lambsdorff. Die Konzepte, die neoliberalen Konzepte, waren in Chile schon 1973 ausprobiert worden. Das war lange vor der deutschen Vereinigung. Ich weise darauf hin, weil in manchen Kreisen krampfhaft an der Vorstellung festgehalten wird, die unsoziale Politik von Merkel, Schröder und Kohl sei nur möglich geworden, weil die Drohung mit dem Sozialismus der DDR und der anderen osteuropäischen Staaten weggefallen sei. Verzeihen Sie, das ist Humbug. 1973 in Chile ist es angewandt worden. Und zwar mit allem, was dazugehört. Privatisierung, Deregulierung, Verkauf öffentlicher Eigentums, private Altersvorsorge, Entlassung öffentlicher Banken, Abbau solidarischer Risikovorsorge. Alles dort 1973 folgende angewandt. Und die haben, die Chicago Boys, die Vertreter der neoliberalen Schule, die haben sich gefreut, dass sie das sozusagen unter dem Schutz eines Diktators machen konnten. Das lässt auch tief blicken. Heute bereitet man sich mit allerlei inneren Sicherheitsmaßnahmen darauf vor, dass man diese Konzepte weiter bei uns durchsetzen kann. Das ist ein eigenes Thema. Mit dem Lambsdorff-Papier von 82 sind die Weichen auch in Deutschland, in Westdeutschland, in die jetzt herrschende Richtung gestellt worden. Schröder hat sich des Ausbaus des Niedriglohnsektors gerühmt. Der ehemalige Bundesbankpräsident Tietmeyer, CDU, hat bewundernd davon gesprochen, dass die Politik unter der Beobachtung und unter der Führung der Finanzmärkte stehe. Und ein britischer Notenbanker, dem muss man richtig dankbar sein, Sir Alan Ladd, der spricht offen davon, dass die Entstehung einer Reservearmee von Arbeitslosen mit dem Ziel der Erhöhung der Profite und der Senkung der Lohneinkommen von Thatchers Gruppe von Politikern geplant war. Also der Aufbau einer Reservearmee von Arbeitslosen war geplant, um die Profite zu erhöhen und die Senkung der Lohneinkommen zu bewirken. Das sagt er offen. Das findet aber in der deutschen Öffentlichkeit, in der deutschen veröffentlichten Meinung nicht statt, obwohl es wunderbar ist. Und ich rate Ihnen, sich das zu merken, wir verbreiten es ja auch im Nachrichten öfter, weil das ein unglaublich guter Beleg dafür ist, dass diejenigen, die die Welt so sehen, wie ich es hier beschreibe, eben keine Verschwörungstheoretiker sind, sondern die Verschwörungen tatsächlich stattfindenden Verschwörungen so schlimm sind, dass man sich die als Verschwörungstheoretiker gar nicht ausdenken könnte. Auch die politische Konstellation ist bedrückend, wir haben keine Alternative. Das hat die Thatcher schon gesagt, there is no alternative. Tina, das war die Propagandaformel der britischen Konservativen. Und wir hören das heute von Angela Merkel und Schäuble auch immer. Sie suggerieren, dass es zu ihrer Art von Wirtschafts-, Finanz- und Europapolitik keine Alternative gäbe. Und die Wahl von Bundespräsident Gauck ist das sichtbare personelle Zeichen dieser fantasielosen Alternativlosigkeit. Und der Fiskalpakt, dieses Monstrum, ist eine Art von Sargnagel für den Gestaltungswillen von Demokraten in Deutschland und in Europa. Wir können dann nämlich wählen, wen und was wir wollen. Die sogenannten Sparprogramme werden ganz woanders entschieden und nicht von den gewählten Parlamentariern. Das ist eine schreckliche und perfide Entwicklung, die uns da gerecht gebastelt worden ist. Und die Führungen von SPD und Grünen, die eigentlich in der Opposition sein sollen dagegen, haben sich dem neoliberalen Trend gebeugt. Sie weigern sich, ein alternatives linkes Bündnis überhaupt in den Blick zu nehmen. Dieses müsste man fordern, nicht nur, weil man, wenn man da nahesteht, sondern wir haben eine Demokratie eben davon, dass es Alternativen gibt, dass die Regierenden damit rechnen müssen, dass sie abgelöst werden. Von wem soll denn von Merkel abgelöst werden? Das ist doch, das steht in den Sternen. Und deshalb muss man darüber nachdenken, wie man den Einfluss der Neoliberalen und der Finanzwirtschaft bricht. Und das ist der Grund dafür, warum ich über dieses sperrige Thema, nämlich einer zumindest geistigen Kooperation oder auch konkrete Kooperation zwischen anständigen Konservativen und Linken nachzudenken, empfehle. Da gibt es nämlich eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten und das sind Anhaltspunkte und ich will wenigstens ein paar nochmal nennen und dann komme ich auf diese 12 Punkte. Die wertschöpfende Industrie hat ein Interesse an stabilen Entwicklungen, die nicht ständig von Spekulationen und finanzpolitisch bedingten Zusammenbrüchen gestört werden. Wir alle haben ein Interesse an der Beendigung der Finanzcasino-Betriebes. In diesem Sinne haben sich Manager wichtiger Unternehmen zu Wort gemeldet. Der damalige Chef von Bosch hat im vergangenen September deutlich protestiert dagegen, dass die Arbeit seiner Kollegen ständig gestört wird von der Spekulation. Und andere Konservative haben zum Beispiel Folgendes gesagt. Oben werden sie immer reicher, unten herrscht im günstigsten Fall Stagnation. Ich glaube fest an das Solidarprinzip unserer Gesellschaft. Dazu müssen auch die Besserverdienenden ihren Beitrag leisten. Dieses Zitat stammt nicht von einem Linken, sondern vom Aufsichtsratsvorsitzenden von Siemens und ThyssenKrupp, Gerhard Krommen. Und selbst in dieser schwierigen verteilungspolitischen Frage können sich mitdenkende Wertkonservative und Linke offensichtlich näher kommen. Die Auffassungsunterschiede sind angesichts der greifbaren Bedrohung gering. Jetzt zu diesen 12 Elementen eines gemeinsamen Programms von wertkonservativen und progressiven Kräften. Wir geben mir noch ein bisschen Zeit. Das sind gar nicht so schwierig zu beschreiben. Erster Punkt, Nutzung möglichst aller Ressourcen. Also massiver und intelligenter Kampf gegen die Arbeitslosigkeit und für die Beschäftigung aller Menschen, die arbeiten wollen können. So etwas wie die Strategie zur Schaffung einer Reservearmee von Arbeitslosen darf es nicht mehr geben. Das ist einer zivilisierten Gesellschaft unwürdig und es müsste leicht sein, konservativ geprägte und progressiv geprägte Menschen bei dieser Einsicht zu vereinen. Eigentlich selbstverständlich. Alle Menschen müssen arbeiten können. Das ist auch ökonomisch sinnvoll. Nicht nur menschlich, sondern ökonomisch sinnvoll, dass dies möglich ist. Zweiter Punkt. Fachverstand statt Ideologie. Heute gibt es in der Wirtschafts-, Währungs- und Finanzpolitik fast keinen Sachverstand mehr. Statt Sachverstand nur noch linientreue Ideologie. Schauen Sie sich das an. Dieses Sparen, Sparen, Sparen. Ich habe das vorhin schon gesagt. Das ist eine rein betriebswirtschaftliche, einzelwirtschaftliche Sicht, die Frau Merkel und der Herr Schäuble da anwenden. Das ist klar, wenn der Herr Schwarz beschließt, er will in seiner Familie im Jahr 2000 Euro sparen, dann geht er nicht mehr aus und so weiter, dann schafft er das. Aber wenn ein griechischer Finanzminister oder auch ein Deutscher in der Regel dies entscheidet in einer ökonomisch schwierigen Situation, dann verschärft er die Krise. Das heißt, in einer Weltwirtschaftskrise, seit Gröning weiß man das, dass man sich nicht großzügig verhalten darf. Und wer das nicht weiß, hat keinen Sachverstand. Genauso diese Feierei der Exportüberschüsse. Also das ist geprägt von einem rein monetären Denken. Wenn Sie in realen Größen denken, dann wissen Sie, dass das eine Ressourcenvergeudung ist. Die haben früher mal eine Anzeige geschaltet, bei Schillers Zeit oder im Text, da hieß es, wir verschenken jeden 13. VW. Das war der richtige Denkansatz. Was hat es für einen Sinn, Forderungen gegen US-Banken aufzubauen, was mit diesen Exportüberschüssen geht? Aber die Frau Merkel läuft rum und freut sich, dass wir Exportweltmeister sind und nochmal sind und dergleichen werden. Der helle Wahnsinn, das ist Interesse der Exportwirtschaft, aber das ist nur ein Teil unserer Ökonomie. Also Sachverstand ist da überhaupt nicht zu finden. Ich will noch ein Beispiel nennen. Wie kann man die Mehrwertsteuererhöhung zu einem wichtigen Instrument der Finanzierung machen? Die Mehrwertsteuererhöhung, die 3%, die wir hatten, die zeigt auch, dass sozusagen Sachverstand weder bei Frau Merkel, Herrn Schäuble noch bei Herrn Steinbrück vorhanden ist. Die Mehrwertsteuererhöhung bedeutet, dass eine indirekte Subvention der Exportwirtschaft zulasten des Handwerks, zulasten des Gewerbes, für die wir im Binnenmarkt hier arbeiten, noch verschärft wird, denn die Mehrwertsteuer wird ja erstattet, wenn das Gut exportiert wird. Das heißt, es ist eine reine Subvention der Exportwirtschaft und die tragen immer weniger dazu bei, zu dem, was an öffentlichen Leistungen hier finanziert werden muss. Aber auch dieser bisschen Sachverstand ist in Berlin nicht vorhanden in den zuständigen Gremien. Also, es wäre dringend notwendig, dass und es ist auch möglich, dass man zwischen konservativen und anderen progressiven Leuten sich zusammentut und einfach sagt, wir wollen mehr Sachverstand in die Politik bringen. Das ist eigentlich eine sehr breite Basis, eine sehr breite Brücke. Dritter Punkt, Spekulation sollte geächtet und verbannt werden. In konservativen Kreisen müsste eigentlich weit verbreitet sein, dass man sein Geld ehrlich und anständig verdient und nicht durch Spekulation. Dazu gehört aber auch, dass man die Finanzierung von Staaten, die in Schwierigkeiten sind, nicht der Spekulation überlässt und ihre Schwierigkeiten noch verschärft dadurch, dass die Zinsen dort steigen. Sie müssen das mal sehen, das ist seit 2010 systematisch getrieben worden. Frau Merkel und Herr Schäuble haben systematisch die Gewinne der Investmentbanker der internationalen Finanzwirtschaft erhöht und die Lasten für diese Länder auch erhöht und indirekt, weil wir das als Steuerzahler wieder mitfinanzieren, auch uns. Unglaublicher Vorgang. Und diese Spekulation muss gebrochen werden und auch die Spekulationsgewinne, die noch anfallen, die müssen besteuert werden, so wie die normalen Einkommen und Gewinne auch. Das ist das Mindeste, wenn man sie nicht stärker abschaffen will. Vierter Punkt. Der Pflege des Rufs unseres Landes. Also ich habe für 2 Bundeskanzler gearbeitet und habe 4 direkt in Bonn miterlebt. Also Kiesinger, Brandt, Schmidt und Kohl. Quer über diese beiden Parteien, die CDU und SPD, gab es einen klaren Konsens, dass man alles tun muss, um den Ruf unseres Volkes bei anderen Völkern gut zu halten. Das war selbstverständlich. Und wer das verletzt hat, der hat verloren und nicht gewonnen. Heute die Griechen, die pleite Griechen, nicht nur in der Bildzeitung, sondern auch unsere Bundeskanzlerin redet so. Und der Schäuble benimmt sich so. Ich bin als junger Mensch in Griechenland, oft in Griechenland gewesen. Habe ich München studiert, da konnte man relativ leicht mit zu sprechen kommen. Und die haben sehr gelitten unter Nazis. Und waren ausgesprochen freundlich zu uns. Und wenn ich daran denke, wie wir jetzt mit einem solchen Volk umgehen, das ja als Volk nicht die Verantwortung hat für das, was da getrieben worden ist. Unmöglich. Und mich wundert überhaupt nicht, dass diese Völker inzwischen sagen, mit dem deutschen Volk nichts mehr zu tun haben. Jetzt machen wir das selbst mit der Ukraine, weil wir da so eine Frau fördern wollen. Ja, sind wir gar nicht gefragt worden, aber das ist politisch gerade opportun. Ist auch für die Menschenrechte vielleicht ganz gut, ich weiß es nicht. Und wir ruinieren da unseren Ruf. Das gilt reihum und das wäre ein wichtiger Punkt meines Erachtens, den sich konservative und progressive Leute locker verständigen können. Der sorgsame Umgang mit den natürlichen Ressourcen, ein altes bewährtes Thema für Konservative und Linke, wie es so schön heißt, die Schöpfung erhalten. Also eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Das war der 5. Punkt. Und der 6. Stopp der unsinnigen Privatisierungsprojekte und Rekommunalisierung bzw. die Rücknahme in staatliche Verantwortung. Wenn man sachlich entschieden hat und sachlich abgewogen hat. Und es gibt, ich als Ökonom, wir haben das gelernt, dass man auch sachlich abwägen kann und dass es bestimmte Gründe gibt dafür, dass man bestimmte Güter und Dienstleistungen eben nur in öffentlicher Regie erstellen kann. Das gilt dann zum Beispiel, wenn sogenannte Unteilbarkeiten bestehen, ich kann es auch anders ausdrücken, wenn bei der Produktion einer Dienstleistung, je mehr man es nutzt, sinkende Kosten vorhanden sind. Also eine Brücke über die Elbe oder die Brücke in einem etwas einsameren Bereich, die kann man nicht im Wettbewerb betreiben. Die Brückennutzung, das ist das klassische Beispiel, aber auch auf der Eisenbahn und für Stadtwerke in Leipzig und für Berliner Wasserwerke. Überall gilt es, dass man die eigentlich nicht im Wettbewerb betreiben kann, weil es Unteilbarkeiten gibt. Das ist eine sachliche Abwägung, da muss ich kein Ideologe sein, um auf diese Idee zu kommen. Und es gilt für Kliniken. Es macht keinen Sinn, Kliniken zu privatisieren. Ich habe persönliche bittere Erfahrungen mit einer Privatisierung, mit einer privatisierten Klinik in der sächsischen Nachbarschaft. Was macht es für einen Sinn? Die Uniklinik in Gießen-Marburg oder die Vogtland-Klinik, die da ging, zu privatisieren. Mit allen Konsequenzen, mit dem Anspruch auf 15% Rendite bei den Aktionären. Mit dem daraus folgenden Zwang zur Rationalisierung und zum Outsourcen. Ich kann nur mit Zorn verfolgen, dass dieser Wahnsinn nun noch sogar forciert werden soll und der Sektor Krankenhäuser immer stärker privatisiert, das heißt zugleich angesichts der regionalen Verteilung monopolisiert wird. Damit werden mächtige Konzerne und Aktionäre gefördert und das Krankenhauspersonal und die Ärzte werden geschunden. Das muss man klar sehen, bei dieser Rationalisierung tritt das nämlich ein. Und das Gesundheitsrisiko und das Leid von Menschen wird verstärkt, weil andere eine goldene Nase daran verdienen wollen. Dass die Entscheidung privat oder öffentlich sachlich überlegt werden muss und nicht ideologisch, muss auch konservativ geprägten Menschen einleuchten, gerade ihnen, wenn sie etwas von Wettbewerb halten und deshalb auch wissen, dass dann, wenn keiner möglich ist, nur die öffentliche Regie richtig sein kann. Siebter Punkt. Direkt im Anschluss an das, es gibt eine klare Erkenntnis von Recht und Links, also mit Recht meine ich jetzt konservative Marktwirtschaftler, dass Wettbewerb geschützt werden muss. Also deshalb haben wir ein Gesetz gegen die Wettbewerbsbeschränkung, haben Kartellrecht. Heute tun die so, als wäre eine Fusion etwas Ehrenwertes, als müsste man das feiern. Das hat wiederum was mit der Macht der Finanzwirtschaft zu tun. Denn die Investmentbanker, die verdienen an jeder Transaktion und die verdienen an, da gibt es ja extra Abteilungen, Mergers and Acquisitions, also Zusammenschlüsse und die Übernahme von anderen Unternehmen. Und die Politik feiert es mit. Ja, die tun so, als wäre, wenn sich Unternehmen zusammenschlüsseln, etwas Sinnvolles. Welch ein Wandel, welch ein Verlust an Einsicht in die Notwendigkeit, Wettbewerb zu pflegen, wenn man schon Marktwirtschaft haben will. Auch das ganz klar eine Basis, eine gemeinsame Basis. Achter Punkt, der Wiederaufbau der sozialen Sicherheit. Ein klares Bekenntnis zu den Versprechen des Grundgesetzes, zu Freiheit und Sozialstaatlichkeit, zu Demokratie und sozialer Gerechtigkeit. Das hat man Bundespräsidenten, da hat er Schwierigkeiten. Ich finde das ein bisschen schade und das sollte eigentlich im Grundgesetz keine Schwierigkeiten haben. Wenn man das ernst nimmt mit der Sozialstaatlichkeit, dann verlangt es eine Steuerpolitik, die die Ungerechtigkeiten der letzten 20 Jahre zu korrigieren versucht. Also eine Anhebung des Spitzensteuersatzes und die entsprechende Anpassung der Steuertabelle und die Wiedereinführung der Vermögensteuer und einer wirksamen Erbschaftssteuer. Es muss doch auch Konservativen einleuchten, dass es nicht das Ende der Welt ist, wenn man einen Spitzensteuersatz hat, der noch zu Kohlzeiten galt, nämlich 53%. Das ist doch eigentlich kein. Es gibt ja auch ein paar verblüffte Leute, die gesagt haben, es muss erhöht werden. Aber da hat die Politik und die Ideologen haben darauf ausgesprochen, sauer reagiert. Das ist immer, wenn einer von der Fahne springt, wird er sofort erschossen. Das ist. Die soziale Sicherheit herzustellen heißt auch, die Agenda 2010 kann keine Basis für die Zukunft sein. Das verlangt, dass wir eine wirksame Arbeitslosenversicherung her muss. Das ist doch verrückt, dass wir das kaputt gemacht haben. Kluge Konservative wissen übrigens auch, dass soziale Gerechtigkeit, Sicherheit und Gerechtigkeit wichtige Stützen friedlicher Verhältnisse sind und damit auch zur inneren Sicherheit beitragen. Nur konservative Dummköpfe haben das nicht verstanden, obwohl sie schon seit Jahrzehnten in amerikanischen Städten studieren können. Ein welch hohes Gut an Lebensqualität wir in Deutschland haben, wenn wir uns eine einigermaßen friedliche Gesellschaft erhalten können und keine Mauern bauen müssen und keine Stahlgräben ziehen müssen, um die Reichen vor der aufmüpfigen Jugend zu schützen. Ich plädiere hier nochmal für ein Bündnis der Verfassungsfreunde gegen die herrschenden Feinde des Grundgesetzes, und zwar die Artikel 1 Würde des Menschen und Artikel 20 Sozialstaatlichkeit mit Füßen treten. Dagegen muss man aufstehen. Neunter Punkt: Zwischen konservativen und progressiven mitdenkenden Menschen müsste sofort eine gemeinsame Basis möglich sein, von der aus man gegen die Kommerzialisierung aller Lebensverhältnisse angeht. Das geht ja jetzt in den Schulen weiter, also nicht nur Fernsehen, sondern die Schulen. McKinsey und die Allianz AG haben ein gemeinsames Unternehmen gegründet, das sogar die Unterrichtsgestaltung da und die Unterlagen für den Unterricht mit aufbereiten im Sinne ihrer Interessen. Das ist völlig unmöglich. Es ist auch völlig unmöglich, dass Banken, das habe ich ja auch in dem Beitrag für die 6. Seite geschrieben, dass Banken in die Schulen gehen und dort Börsenspiele liegen. Das ist also die Vorbereitung auf Spolemie. Die Pflege der Spekulation, nicht jeden Abend im Fernsehen bei Frau Radja Kohl, sondern auch noch in den Schulen sollen die jungen Leute geübt werden. Das widerspricht jeder Vorstellung, jeder konservativen Vorstellung von Leistung. Spekulationsgewinne sind keine Leistung. Das muss man mal klar machen. Und das finde ich ganz wichtig und das ist auch was Gemeinsames, was man gemeinsam vertreten kann. Zehnter Punkt: Ein klares Nein gegen politische Korruption sollte ohne Schwierigkeiten gemeinsame Basis sein. Also, wie heißt es BRD, haben wir immer gesagt. Das hat ja auch noch eine andere Republik, Deutschland. Und das meine ich ganz ernst. Wenn Sie sich angucken, wie weit politische Korruption verbreitet ist, dann werden Sie überhaupt nicht zweifeln, dass diese Fassung von BRD berechtigt ist. Das eine habe ich schon gesagt, diese Kommerzialisierung des Fernsehens. Da tauchten übrigens 13 Jahre später, 1984 ist es bewirkt worden mit der Kommerzialisierung, 1997 tauchten Beratungsverträge von Kohl mit und einer größeren Anzahl von Ministern auf mit Herrn Kirch. Kirch war einer der von zwei Hauptprofiteuren der Kommerzialisierung. Beratungsverträge über 4 mal 800.000 Mark und bei Schwarz-Schilling über 4 mal 300.000 Mark. Das ist unvorstellbar. Ich weiß nicht, das ist der erste Fall für mich gewesen, wo ich politische Korruption dieses Ausmaßes in Westdeutschland erlebt habe. Aber jetzt ist es üblich geworden, diesen Drehtüreffekt zu benutzen. Wolfgang Clement hat als Wirtschafts- und Arbeitsminister die Leiharbeit in Deutschland gefördert und arbeitet heute für ein angebliches wissenschaftliches Institut des größten Leiharbeits- oder einer der beiden der größten Leiharbeitsfirmen in der Welt. Die GfDP kriegt Geld von den Hoteliers und macht Steuergeschenke für die Hotels. Politische Korruption ist wirklich parteiübergreifend. Gerhard Schröder, Walter Lister und Bert Rübung haben alles Mögliche getan, haben die Privatvorsorge fürs Alter und Krankenkasse den Weg zu bereiten und ihnen mit öffentlichem Geld zu pflastern, das habe ich schon erwähnt. Und heute verdienen sie an diesem gemeinsamen Werk. Zusammen mit diesem sonnigen Herrn Maschmeyer, der immerhin ehrlich gesagt hat, dass ihm die Politik eine Ölquelle geschafft hat, auf der er heute sitzt. Ja? Das ist politische Korruption. Es ist nichts anderes. Man muss es auch so nennen. Dazu möchte ich Sie ermuntern. Wenn das kein gemeinsames Aktionsfeld ist von anständigen konservativen Linken, dann weiß ich nicht, was man eigentlich noch erfinden soll. Elfter Punkt: Einsichtige Konservative wissen, dass Planungssicherheit zum menschlichen Leben gehört. Ich habe das vorhin schon erwähnt. Deshalb konservative, einsichtiger, vernünftiger Unternehmer, der weiß, dass sichere Arbeitsverhältnisse besser sind, auch ökonomisch besser als unsichere Arbeitsverhältnisse. Und da muss ich die Spreu von der Weizen von der Spreu trennen bei konservativen Lagern. Natürlich gibt es da solche, die gerne die Flexibilität und die Unsicherheit von Menschen ausnutzen. Da bin ich nicht blauäugig. Aber es gibt die anderen, die sehen, dass auch ihre Mitarbeiter eine Planungssicherheit für ihr Leben brauchen und deshalb einen sicheren Arbeitsvertrag brauchen. Letzter Punkt, 12. Wohlstand für alle. Nicht nur für wenige. Also kein Niedriglohnsektor, kein Auseinanderklassen der Einkommens- und Vermögensverteilung. Wohlstand für alle wäre auch die geeignete Parole für so ein Bündnis. Also ich würde mich darauf sofort einlassen, würde als Linker überhaupt mich nicht verraten fühlen, wenn man sagen würde, jetzt für eine Periode Wohlstand für alle gilt in Deutschland als Hauptziel. Neben allem anderen Ressourcen schon unter gleichen Werten, nämlich Kleinschreiben. Aber das wäre doch mal was. Und darauf verständigen wir uns. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Gemeinsamkeiten, da will ich aber aufhören. Und ich will auch ehrlich gestehen, dass vielleicht die Vorstellung von Brücken und Gemeinsamkeiten zwischen progressiven und konservativen Kräften zu optimistisch gesehen ist. Vielleicht gibt es die vermuteten konservativen Leute überhaupt nicht mehr. Vielleicht sind die anständigen Konservativen verschwunden. Mir scheint der Niedergang, den es da eindeutig gibt, jedoch eine Folge eines gemachten Zeitgeistes zu sein. Die mögliche Gegenbewegung muss sich daran angelehnt ebenfalls um Orientierung kümmern und den Zeitgeist zu prägen versuchen. In den Worten von Helmut Kohl fand ich wirklich gut von ihm, Bernhard von Schmidt 1976, glaube ich, schon gefordert, die geistig-moralische Erneuerung. Er hat er selber nicht gebracht, aber er hat sie gefordert. Und das war eine richtige Forderung. Ich finde, dass man als politisch Verantwortlicher auch überlegen muss, dass man so etwas wie eine geistige Mitführung in einer Gesellschaft übernehmen muss, dass man Impulse geben muss dafür. Deshalb war ich so über so Bundespräsident Heinemann und Rau und parteipolitisches, vielleicht auch Richard von Weizsäcker. Und ich finde, dass ein Bundespräsident so eine Rolle mit übernehmen kann. Das ist eines der wichtigen Sachen. Diejenigen konservativen Lager, die die Orientierung an Wertvorstellungen noch nicht verloren haben, die müssen sich lauter zu Wort melden. Sie dürfen sich von den neoliberal geprägten Wortführern nicht einschüchtern lassen. Zurzeit ist das so. Gucken Sie mal in den BDI, den Bundesverband der deutschen Industrie. Die erwähnten Leute wie Fehrenbach von Bosch oder Reus oder der zitierte Grommel, die kommen dort nicht zur Wirkung. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob die sich nicht in den Gremien, die es da gibt, ob die sich nicht wehren, im Sinne dessen zu sagen, wir haben die Basis voll von dem Einfluss der Spekulanten auf unsere wirtschaftliche Tätigkeit. Das weiß ich nicht. Aber es ist natürlich schon interessant, dass an der Spitze des BDI ein Mensch steht, der von Hochtief kommt. Und Hochtief ist nicht nur ein Baubetrieb, sondern die profitieren auch von dem sogenannten ÖPP. PPP ist das eine von ihnen drin, öffentlich-private Partnerschaften. Die betreiben Schulen im Umfeld von Offenbach zum Beispiel, Main. Und das heißt, dieser Mann, der da an der Spitze des BDI steht, der ist schon steht auf zwei Beinen, auf dem der Industrie und auf dem der Finanzwirtschaft. Und das erklärt vielleicht einiges, aber da müsste aufgeräumt werden, so wie jemand wie dieser Professor Hüther, der uns jeden Abend fast vorgeführt wird, mit seinem neoliberalen Gerede, der müsste da weg, der hat mit dem Interesse der Industrie nichts zu tun. Und noch schlimmer ist es ja beim Zentralverband des deutschen Handwerks und bei den Einzelhändlern. Wo bleibt denn da das Interesse der Handwerker und der Einzelhändler? Die müssen Interesse an der Binnenmarktentwicklung haben, daran, dass die Binnennachfrage ordentlich, dass die Löhne steigen, damit die Leute einkaufen können, dass die Massenkaufkraft wegkommt. Wo ist denn deren Stimme dort? Die werden offenbar aufgeführt von Leuten, die aus ganz anderen Ecken kommen. Und deshalb habe ich da auch gesagt, nicht gleichzeitig. Es ist eine Revolte im konservativen Lager notwendig, dass dort der Sachverstand wieder durchdringt und dass dort auch die anständigen Leute wieder mehr zu sagen bekommen und nicht nur die, die direkt in der Finanzwirtschaft verbunden sind. Ein großes Problem bei dem allen ist der Zustand der Meinungsbildung in Deutschland. Das ist der Grund, warum ich dieses Buch Meinungsmache geschrieben habe und warum wir die Nachrichtenseite gegründet haben. Die Meinungsbildung in Deutschland ist geprägt von Meinungsmache und von großen Interessen. Und der Kernsatz steht in der Meinungsmache. Der lautet, wenn das gilt, was ich da beobachte, dass Meinung gemacht wird, dass sie sogar total gemacht werden kann, dann erklärt es, warum Menschen und Gruppen mit viel Geld und viel publizistischer Macht bestimmen, wo es lang geht und so weiter. Und dass Arbeitnehmer und Gewerkschaften immer weniger zu sagen haben. Das kann man sehr gut erklären, wenn man begriffen hat, welche Rolle die Meinungsbildung in unserem Land bestimmt und welche Einflüsse inzwischen die mit viel Geld und viel publizistischer Macht darauf haben. Bundespräsidenten sind von der Bild-Zeitung gemacht, die SPD und die Grünen sind innerlich so verändert, durch, weil sie sich in die Obhut der kollektiven Meinungsmacht begeben haben und die anderen sowieso. Das ist wirklich gravierend und es hat etwas damit auch zu tun, dass sich die Medienwelt sehr verschoben hat, und zwar in Richtung Public Relations Arbeit. Also Public Relations Agenturen sind ja solche, die Geld kriegen von Auftraggebern, die sagen, wir wollen die und die Botschaft. Wir wollen zum Beispiel die Botschaft unter die Leute gebracht haben, dass wir ein großes demografisches Problem haben und dass das nur zu lösen ist mit Privatversorgung. Dafür haben die sicher hunderte von Millionen bekommen, die Planung dieser Lebensagentur. Und sie haben es unter die Leute gebracht. Und das ist enorm ausgeweitet worden. Sie können manchmal in Ihrer Zeitung oder auch im Fernsehen nicht mehr unterscheiden zwischen der normalen Nachricht und dem, was über diese Kanäle der Lebensagenturen läuft. Ich habe mir das schon so ein bisschen, wir haben auch angefangen, schon bei Nachrichtenseiten ab und zu mal Journalisten zu kennzeichnen. Bei Spiegel Online kann ich das schon erkennen, wenn bestimmte Leute da was schreiben, dann ist klar, da steckt eine Meinungsmachagentur dahinter. Das konnte man sehen, jetzt im Umgang mit den Griechen, das konnte man sehen, im Umgang mit Frau Ypsilanti in Hessen, als sie diese Koalition mit den Linken bilden wollte, klare Kampagnenelemente, klar PR-gesteuerte Geschichten. Und damit Sie mal auch noch sehen, welche Größenordnungen da eine Rolle spielen. Es mag vielleicht manchmal etwas abenteuerlicher vorkommen, aber ich will Sie wenigstens mal drauf stoßen. Der Wahlkampf der SPD und der CDU im Jahr 2005 hat ungefähr 30 Millionen gekostet. Ich bin großzügig, sage, er hat 50 Millionen gekostet. Dann kann dieser vorhin zitierte Mensch, der mit 100 Millionen abgehauen ist, beim Verkloppen der DEPFA, die HRE, was wir dann wieder hinterher gezahlt haben, der kann den Wahlkampf von zwei Parteien finanzieren. Und Goldman Sachs, die Manager alleine, die haben im Krisenjahr 2008 an Vergütungen und Boni 11,4 Milliarden gezogen. Nicht nur 11,4 Milliarden. Die hätten den Wahlkampf der CDU, der SPD 180 Mal finanziert. Man muss sich diese Größenverhältnisse klar machen, um zu verstehen, dass es für die ein leichtes ist. Ich rede jetzt nur von den Managern von Goldman Sachs und von Morgan Stanley und von Deutsche Bank und so weiter. Als Institution habe ich noch gar nicht geredet. Die könnten mit den Gewinnen, die sie machen und die wir als Steuerzahler ja noch abgesichert haben durch diese Bankenrettungsschirme, damit könnten die massiv Einfluss nehmen auf die Politik. Und sie tun es, da bin ich ganz sicher. Nur kriegen wir das nicht raus. Das ist ein ganz riesiges Problem, dass man das nicht weiß. Man weiß nicht, wo und wie etwas läuft. Man kann es nur immer wieder greifen, wenn man die Ergebnisse sieht. Wenn man Kampagnen sieht, dann kann man sagen, ja, hier läuft etwas. Aber wir wissen dann nicht, wer das bezahlt und so weiter. Also ich wollte Ihnen nur klar machen, welches Problem wir haben, wenn wir jetzt gegensteuern wollen. Wir haben eine unglaubliche Macht gegen uns. Und ob wir mit dieser Public Relations Arbeit des großen Stroms fertig werden, das weiß ich nicht. Vor 40 Jahren, Axel Schmidt-Gehlitz hat es erwähnt, Wahlkampf 72, habe ich eine Dokumentation hier, mein schönstes Buch, habe ich nicht mitgebracht. Da haben wir es geschafft. Doch. Nur deshalb, es wäre genauso schief gegangen, wenn der letzte Willy Brandt nicht gewesen wäre. Wir haben es nur deshalb geschafft, weil wir die Macht des großen Geldes bei Namen können. Jede zweite Anzeige hieß so etwa, Herr Barzel, das war der Gegenkandidat damals, was haben Sie gekriegt, was zahlen Sie für die Millionen, die Sie kriegen? So waren Tageszeitungsanzeigen. Wir haben offen dieses Thema angesprochen. Es gab anonyme Anzeigen damals, in der letzten Fernsehrunde am 15. November 1972 mit den vier Parteivorsitzenden, waren 7 dieser anonymen Anzeigen gegen die SPD und die Liberalen. Bild-Zeitung und Willy Brandt hat die Bild-Zeitung rausgezogen und das gezeigt. Das heißt, es ist uns gelungen, diese Kampagne gegen das Volk, gegen die Verursacher zu wenden. Und das ist nur möglich gewesen, weil Hunderttausende von Menschen damals auf die Straße gegangen und geworben haben mit Banden, mit Aufklebern, mit ihren persönlichen Ansprachen. Die Frau Nelle Neumann, die keine Linie ist, die hat es damals erhoben und sprach von einem Zugabteileffekt. Also die haben als Allensbach-Institut die Leute gefragt, ganz interessant, was glauben Sie? Stellen Sie sich vor, ein Zugabteil und da sind ein paar Leute drin. Und jetzt fängt einer an, über Politik zu reden und bekennt auch gleich, für wen er eintritt. Für wen tritt er bereit? Ja. Wurde halt immer Militant und SPD genannt. Das nannte sich den Zugabteileffekt, der war nur möglich, weil so viele Menschen untereinander sich verständigt haben, dass dies nicht geht, dass das große Geld auf die Politik zugreift. Die Parallele zu heute ist völlig klar. Die Welt hat sich nur insofern geändert, als die Bewegungssektor enorm ausgebaut worden ist, als die Mediensituation sich noch verschlechtert hat und als die Menschen nicht mehr so mutig sind, sich politisch so zu engagieren. Das wiederum hat viel mit der ökonomischen Lage zu tun. Recht, erst das Recht, dann die Moral, das steht halt dabei auch. Und ich kann von jemandem, der in wirtschaftlicher Unsicherheit ist, nur schwer verlangen, dass er politisch besonders mutig und aktiv ist. Tut mir leid, ich kann die ganze Zeit schwanken. Aber es bleibt uns nicht ganz so übrig. Wenn wir nicht aufgeben wollen, müssen wir versuchen, wieder mehr Menschen zu mobilisieren. Das tun wir, indem wir versuchen, in Nachkriegszeit eine Gegenöffentlichkeit mit aufzubauen. Das tun Sie, indem Sie sich treffen mit anderen und darüber über Politik reden. Das tun junge Leute der Occupy-Bewegung, indem sie politisch aktiv werden. Das können wir nicht, sind viel zu alt dafür. Wir können aber eine informationelle Basis bilden für die, die aktiv werden wollen, die konkreter, demonstrativer aktiv werden wollen. Nicht dadurch, dass wir jetzt einmal das, früher hätte man gesagt, ein Bleigesetz machen, elektronisch machen, Internetseiten, wollen wir überhaupt nicht missachten, welche Rolle die politische Aktion von jungen Leuten spielt. Beides und noch sehr viel mehr muss zusammenkommen. Und eine Möglichkeit beim Aufbau der Gegenöffentlichkeit ist eben die, dass man seine Fühler ausstreckt, auch in andere Lager und dort Menschen sucht und findet hoffentlich, die sonst anders denken, die aber bei dieser entscheidenden Frage, bei dieser entscheidenden Frage, bei dieser Bedrohung, die hoffentlich klar geworden ist, sagen, jawohl, wir tun uns zusammen um der Demokratie und der Sozialstaatlichkeit. Vielen Dank für Ihre Geduld.